Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst oder zuschaust. Auch heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Er ist da. Hallo, Thomas Lascheid. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Michael, danke für die Einladung.
Freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ihr da draußen, ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört. Ihr dürft gerne mitschreiben. Schreibt unter dem Post, schreibt in die Nachrichten-Chat-Funktion rein, teilt uns eure Haltung, eure Meinung mit. Das ist genauso wichtig wie das, was hier im Podcast gesagt wird. Legen wir los. Thomas,
Ja, bitte.
weswegen kennt man dich? Also ich kannte dich, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, vor allem durch Lacroux. Lacroux. Ich habe darüber gelesen, ich habe einen Ordner gekauft, ich habe ein Buch gekauft, ich habe darüber gelesen, habe mir Würfel gekauft. Und im Stimmkonto Hannover arbeitet ja die Hanna Scholz und die hat auch diesen Ordner. Und das Ganze ist dann auch mal bei dir zur Fortbildung gegangen. Und was ist eigentlich Lacroux? Wer ist Thomas Lascheid? Gerade für all diejenigen da draußen, die nicht wissen, wer du bist, magst du den Schleier lüften?
Ich lüfte den Schleier sehr gerne. Ich bin Thomas Lascheid, bin gestern 42 geworden, lebe in Berlin und arbeite hier auch. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, man kennt mich vor allen Dingen wegen der Lacroux-Stimmtransition. Das ist eine Methode, die Stefanie Kruse und ich, Lascheid und Kruse, Lacroux, entwickelt haben, um Transmenschen bei der Findung ihres individuellen Stimmklangs zu helfen. Man kann mich eventuell auch kennen, weil ich Luxvox Master Trainer und Kursinstructor bin. Also mit dem Schlauch hier laufe ich auch immer mal wieder durch die Gegend. Und ich bin auch der Inhaber vom Luxvox Shop. Genau, das sind die Wege, wodurch du mich kennen könntest. Du hast gerade eben noch vom Ordner gesprochen. Das ist ganz spannend. Da möchte ich gleich mal mit einem kleinen Missverständnis, was häufiger entsteht, aufräumen. Der Ordner selbst ist nicht die Lacroux-Stimmtransition, sondern die Geburtsstätte der Lacroux-Stimmtransition. Aus dieser Materialsammlung heraus hat sich dann Lacroux entwickelt. Aber man merkt schon, wenn man Lacroux mal mitgemacht hat, dass der Ordner die Geburtsstätte ist.
Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn du da draußen Logopädin wirst oder ansprechend Stimmlehrerin und dich in das Feld der Stimmtherapie begibst und nie von Thomas hörst oder spätestens jetzt hast du es getan. Was viele da draußen mal fasziniert, Thomas, ist, wie eigentlich diese ganzen Stimmexpertinnen zu Stimmexpertinnen geworden sind. Ich hatte vor kurzem ein ganz famoses Insta-Live mit Stefanie Kruse, die dann so ein paar private Sicht gedroppt hat, wo dann plötzlich auch erzählt wurde, ja, und als ich mit dem Thomas auf der Bühne stand. Ja, also da kommst du jetzt mir auch nicht weg, Thomas, ne? Also jetzt bist du ja Logopäde, aber wie bist du wirklich Logopäde geworden und gab es da irgendwie so ein Nest im Ruhrpott, wo plötzlich ganz viele Stimmtherapeuten entstanden sind? Magst du es mal erzählen?
Anscheinend gab es dieses Nest tatsächlich, aber wir hatten untereinander, die verschiedenen Eier in den Nesten hatten gar keinen Kontakt miteinander. Das hat sich erst so im Nachgang irgendwie ergeben. Ich habe schon immer gesungen, seitdem ich denken kann, und habe in der Schule immer bei Musicals mitgemacht. Ich war so dieser typische Musical-Junge. Starlight Express ist meine Kindheit gewesen und wollte tatsächlich Musical-Darsteller werden. Bin in Hamburg bei einem Kurs gewesen, wo eine sehr gute Freundin von Steffi dabei gewesen ist, was ich aber erst viele Jahre später erfahren habe, dass wir so miteinander connected waren quasi. Genau, und hätte dann dort auf die Schule gehen können. War aber noch so ein bisschen abhängig auch von meinen Eltern und die haben gesagt, mach doch erstmal was Vernünftiges, was Seriöses. Und ja, dann habe ich überlegt, okay, ich will danach auf jeden Fall Musical machen. Wo lerne ich viel über Sprechtechnik, Gesangstechnik, Stimmtechnik, Atemtechnik, damit ich da schon einen Vorsprung habe, wenn ich später auf der Musicalbühne bin? Und dann bin ich zur Logopädie gekommen und habe da dann relativ schnell auch gemerkt, fuck, das gefällt mir richtig gut, was wir hier machen. habe dann auch natürlich so ein bisschen damit geliebäugelt, okay, es ist ein sichererer Job als ein KünstlerInnen-Job. Was mir dann doch irgendwann auch ein bisschen wichtig wurde. Ja, und so bin ich dann erstmal Logopäde geworden und im Anschluss dann tatsächlich auch noch am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden nochmal so 3,5 Jahre semi-professionellen Musical gespielt. Hab dabei Rent mitgespielt, bei Baby, Anything Goes und Crazy for You. Also vielleicht hat man mich auch da schon mal gesehen, ist aber viele Jahre her.
Und ist es so, dass du dann die Liebe zur Stimme dann durchgelebt hast? Oder gab es dann auch noch andere Bereiche in der Logopädie, wo du gesagt hast, oh, das finde ich jetzt auch genauso spannend wie Stimmtherapie?
Ich fand Neurologie voll spannend. Ich habe auch in meinem Praktikum, in meinem zweiten Praktikum, was ich gemacht habe, in einer Praxis hier in Berlin gearbeitet, die auf sehr schwere und sehr spezielle neurologische Fälle spezialisiert sind. Habe da sehr viel mit ALS-PatientInnen zusammengearbeitet, Chorea Huntington, MS, Parkinson, die Klassiker quasi, Schlaganfälle. Die Arbeit mit ALS hat mich immer besonders fasziniert. Klingt irgendwie ein bisschen doof, ne? Weil das irgendwie ja, die Fortschritte sind nicht kurative Art, die du dort erzielst. Du arbeitest auf eine ganz andere Art und Weise. Und das hat mich auch immer sehr fasziniert. Tatsächlich dann aber mit der Selbstständigkeit, ich habe irgendwann in Berlin eine Praxis eröffnet, die habe ich mittlerweile nicht mehr, aber die habe ich eröffnet und mit dieser Selbstständigkeit ging dann auch wirklich die Spezialisierung auf Stimme los. Denn es war auch tatsächlich so, ich habe meine erste Transklientin behandelt und danach konnte ich mich nicht mehr retten vor TransklientInnen.
Und dann kam irgendwann der Schritt für dich zu sagen, ich mache jetzt eine Materialsammlung für die Lacroux-Stimmtransition oder überhaupt die Geburtsstunde der Lacroux-Stimmtransition. Was war denn genau der auslösende Faktor? Also, dass du gesagt hast oder dass ihr als Gruppe gesagt habt, wir müssen da jetzt mal was entwickeln. Warum war es an der Zeit, eine neue Methode oder eine Herangehensweise zu entwickeln?
Okay, dann plaudere ich noch ein bisschen privat auch aus dem Nähkästchen, ja? Ich habe mit Steffi zusammen studiert und während dieses Studiums habe ich mich geoutet. Ich bin ein homosexueller Mann und habe mich während des Studiums geoutet. Und Steffi und ich, wir haben zusammen an einem ALS-Paper geschrieben. Da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen. Oder sagen wir es mal so, Steffi hat an einem ALS-Paper geschrieben. Ich war mit meinem Freund, den ich dann damals hatte und dann endlich auch mal ausleben konnte, offen, war ich sehr beschäftigt mit. Mein Name stand drunter, aber ich habe nicht so viel zu diesem Paper beigetragen, ehrlicherweise. Und das war auch der Moment, wo Steffi gesagt hatte, du, ich werde mit dir nicht zusammen die Bachelor-Thesis schreiben. Das wird nichts. Das war mir Lehre genug hier. Und in Holland ist es tatsächlich so, ich habe in den Niederlanden studiert und da ist es so, dass es üblich ist, die Bachelor-Thesis mindestens zu zweit, wenn nicht sogar noch mehr zu schreiben. Du musst sogar einen Antrag stellen, wenn du einzeln schreiben willst. Zumindest war das damals so. Ja, und dann bin ich irgendwann zu meiner Stimme-Dozentin gegangen, Diana Huben, und habe gesagt, ich möchte gerne meine Bachelor-Thesis über Stimme schreiben, aber ich habe keine Lust auf so ein typisches. Funktioniert Methode A bei diesen Fällen besser als Methode B oder sowas? Ich möchte was Kreativeres, was Individuelleres machen irgendwie. Und dann hatte sie mir erzählt, dass in ihrem Studiengang ein Transmann gewesen ist, der seine, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob Bachelor- oder Masterthesis oder eine andere Studie, auf jeden Fall hatte er eine Studie durchgeführt zu der Veränderung seiner eigenen Stimme durch den Einfluss von Testosteron. Und das war das allererste Mal, dass ich überhaupt was von diesem Thema gehört habe. Dass Trans existieren, wusste ich, aber dass sie in der Logopädie-Welt irgendwie eine Rolle spielen oder spielen könnten, war mir bis dato nicht klar. Naja, und das war so der Moment, wo ich so dachte, okay, Transmenschen gehören zur LGBTIQA+-Community, ich gehöre da auch zu. Wir haben wahrscheinlich selbe oder ähnliche Erfahrungen gemacht, was Diskriminierung, Ausstoßung und so weiter betrifft, Traumata, die man erlebt. Und das hat mich gereizt. Das war so, Das finde ich voll spannend. Das ist was, das möchte ich gerne haben. Genau. Und dann wusste ich zuerst noch gar nicht, was ich genau machen möchte. Hatte Steffi Geburtstag im Januar. Und ich war so der letzte Gast, der noch da war. Und dann meinte sie irgendwann: Sag mal, hast du eigentlich schon ein Thema für die Bachelor-Thesis? Und dann habe ich so gesagt: Ja, ich weiß schon was. Ich werde über Trans schreiben und vielleicht mache ich da so eine Single-Case-Study oder so. Das war der Moment, wo Steffi da saß und sagte: Moment. Du schreibst genauso viel wie ich. Du arbeitest genauso viel daran wie ich. Dann schreiben wir auch zusammen. Ja, und so ist das gekommen. Ich bin dann noch auf die, wenn ich mich recht entsinne, es war auch ein bisschen Alkohol im Spiel bei dem Geburtstag. Wenn ich mich recht entsinne, bin ich dann sogar so auf die Knie gegangen und habe gesagt: Ja, lass uns zusammen schreiben, bitte. Ja, und das war dann die Geburtsstunde. Unsere Bachelor-Thesis war im Endeffekt eine Telefonumfrage, ob eine Materialsammlung notwendig ist. Der Anhang von dieser Bachelor-Thesis waren dann 300 Seiten Materialsammlung tatsächlich. Und die haben wir dann gemeinsam, Diana Huben, Steffi Kruse und ich, nach unserem Abschluss nochmal überarbeitet, nochmal individualisiert, auch schon erste Erfahrungen, die wir gesammelt haben, damit einfließen lassen. Genau, und dann wurde die veröffentlicht. Wir haben sie abgegeben, hat es nochmal, ich glaube, 2, 3 Jahre gedauert, bis dann wirklich alles gesetzt war, die Bilder da drin waren, ist auch alles in Farbe, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Und dann wurde sie endlich veröffentlicht.
Spannend, absolut spannend. Und gab es zu der Zeit eigentlich im deutschsprachigen Raum Ansätze, damit Transmenschen, Transpersonen zu arbeiten? Oder haben dann die Therapeutinnen eher so auf gut Glück Strategien entwickelt?
Genau, also in der Tat habe ich so richtige Ansätze im Sinne von eine strukturierte Methode mit einem eindeutigen Weg haben wir selbst im internationalen Raum nicht gefunden. Wir haben im internationalen Raum viel, viel Wissen gefunden, was notwendig ist, was zur Geschlechterwahrnehmung beiträgt, welche Formanten und so weiter. Da konnten wir sehr viel Wissen rausziehen. Das war im deutschsprachigen Raum wirklich, wirklich sehr, sehr mau, bis gar nicht vertreten. Es gab zum damaligen Zeitpunkt auch schon TherapeutInnen, die mit Transmenschen gearbeitet haben, Herr Heppner insbesondere dazu erwähnen. Mit dem heutigen Wissen würde ich die damaligen Ansätze aber auch eher doch als experimentell ansehen und als ja, schon zielführend. Das wäre jetzt falsch, nicht zu sagen, nicht zielführend, das wäre wirklich verkehrt. Aber ich glaube, es geht auch effektiver.
Die Stimme ist ja für viele Trans-Personen ein zentrales Identitätsmerkmal. Wie erlebst du das in deiner Praxis, in deiner Arbeit? Welche Bedeutung hat die Stimme in der Transition? Emotional, sozial, politisch?
Alles. Und ich würde dich gerne korrigieren. Nicht nur für Transmenschen hat die Stimme einen großen Identitätswert, sondern für jeden Menschen hat die Stimme einen großen Identitätswert. Und das Problem ist, dass wir Cis-Menschen, also nicht Transmenschen, nennt man Cis-Menschen, dass wir Cis-Menschen das so gar nicht richtig wahrnehmen. Ne? Ich vergleiche das mal ganz gerne mit meiner sexuellen Orientierung. Dass mit mir irgendwas anders ist als mit vielen Prozent der Gesellschaft, habe ich nur gemerkt, weil mit mir irgendwas anders ist. Das merkst du ja nicht, wenn du zu dem Norm gehörst, in Anführungsstrichen. Und genauso ist es natürlich bei uns. Wir hinterfragen unsere Stimme nicht. Das ist gegeben, die nehmen wir und machen wir. Okay, wir vielleicht hinterfragen die noch ein bisschen in Form, aber sonst denkt da nicht jeder drüber nach, über seine Stimme. Aber natürlich denken da Transmenschen ganz anders drüber nach, weil es halt einfach nicht zur Identität passt. Und es ist auch selten, dass ich KlientInnen habe, insbesondere weibliche KlientInnen, die entgegenkommen, wo du auf jeden Fall die Dame sagst: Gute Frau, wie geht's Ihnen? Hallo, was kann ich Ihnen, was möchte die Dame haben oder so? Und dann wird gesprochen und es kommt halt ein wirklich sehr tiefer Ton bei raus. Ja? Und die Reaktion von der Gesellschaft darauf, immer wieder dieses: Oh, entschuldigen Sie, der Herr, obwohl es vorher eigentlich ja schon richtig war, das verletzt und das ist nervig und tut weh und löst Dysphorie aus, also ein Unwohlbefinden aus. Also
Mm.
Stimme für Transmenschen ist, glaube ich, noch viel, viel mehr, als sie für uns Cis-Menschen ist, noch viel bedeutungsvoller.
Die neueste Forschung dazu ist ja auch total interessant. Ich war ja im April auf dem Hamburger Stimmsymposium und dort war ein ganz interessanter Beitrag von einem Kollegen zu der Frage, kann man homosexuell klingen? Das war sehr, sehr interessant. Das war Professor Dr. Lars Joris Vorberger von der Universität Hamburg. Da ging es um soziophonetische Zugänge, also dass nicht die Identität die Stimme formt, sondern dass wir Annahmen haben, die wir unbewusst mitnehmen und verarbeiten. Da kam es nämlich, warum nämlich im deutschen Raum ganz viel zu dieses stilisierte Homosexuelle oder im angloamerikanischen Bereich, dass wir ja alle irgendwie lispeln. Ne? Die Frage, warum ist das eigentlich so? Total spannend, die Forschung. Und der hatte die Stimme des BVG analysiert. Ne? Du weißt bestimmt, wer hat den BVG eingesprochen?
Das ist eine Transfrau, die dies eingesprochen hat.
Ganz genau. Und ganz hervorragend. Und ja, und du Berlin schon mal war, was weiß ich, unter den Linden. So typisch, ne? Typische, das verbinde ich mit dem Nahverkehr in Berlin, diese Stimme. Und der macht da gerade eine Studie zu, wie diese Stimme gelesen wird. Und das ist ganz, ganz interessant, dass beides erkannt wird. Ne? Es ist sehr, sehr interessant, dass beides gelesen, beides erkannt wird. Und ich denke, da diese Dinge zu ergründen, total spannend ist. Und ich denke, man könnte jetzt sehr, sehr viel darüber reden, was ihr bei der Lacroux-Stimmtransition für nette kleine Übungen und große Übungen macht. Aber was ich sehr, sehr wichtig finde, was ich von dir erlebe, auch von allen, die bei euch die Ausbildung gemacht haben, dass ihr von Schutzräumen sprecht. Ne? Dass es nicht nur um eine Technik geht, sondern dass es um Schutzräume geht, um Resilienz, um Empowerment. Warum ist diese Stimmarbeit für Transpersonen so viel mehr als die Stimmtherapie mit einer hyperfunktionellen Dysphonie, obwohl die ja auch vielleicht eine Wirkung hat, eine Geschichte hat, ein Empowerment hat? Warum ist das hier so anders? Warum sind Schutzräume hier nochmal anders zu werten?
Ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt wichtiger ist oder, ne, oder besonderer ist, aber es ist was anderes tatsächlich, ne? Wie du es gerade auch gesagt hattest. Nehmen wir den ganz krassen Fall. Keine hyperfunktionelle Dysphonie, geht in die Bäckerei, bestellt drei Brötchen und kriegt sie anschließend auf die Fresse. Ganz salopp dahingesagt. Das passiert bei funktionellen Dysphonien, nur weil sie heiser klingt, nicht. Aber weil die Existenz dieser Person irgendwem aus irgendeinem Grund, der mir nicht ersichtlich ist, ein Dorn im Auge ist, kann so etwas passieren. Gewalt gegen queere Menschen ist Realität, ist Alltag und ist lange nicht verschollen, so wie viele Menschen denken. Im Gegenteil, es steigt sogar teilweise an, die Zahlen. Und das ist eine wichtige Sache, deswegen an der Stimme arbeiten zu können, um da auch eine Sicherheit wirklich bieten zu können. Zum anderen meine ich aber, wenn wir sagen, wir schaffen einen Safe Space in der Therapie, nicht nur die Arbeit selbst mit der Stimme, sondern auch das Wissen und das Mindset dahinter. Es gibt MedizinerInnen, die teilen Fragebögen aus, wo über: Denken Sie an Kinder beim Sex? Stellen Sie sich Sex mit Tieren vor? Welche Unterwäsche tragen Sie? Da stehen solche Fragen drin. Das wird Gott sei Dank immer, immer weniger und verschwindet auch so langsam von der Bildfläche. Aber 10 Jahre zurück sah das komplett anders aus. Das sind Dinge, da wollen wir mit Lacroux auch einfach zeigen: Hey, das wird hier nicht passieren. Du wirst hier vernünftig behandelt. Wir wissen, welches Wording hier benutzt wird. Wir wissen, was eventuelle Gefahren für dich sein können. Es kann sein, dass du auf der Arbeit nicht geoutet bist. Also frage ich dich natürlich auch auf der Arbeit, welchen Namen nutzt du dort? Nutzt du da den gleichen Namen wie hier oder nutzt du einen anderen? Nicht, dass ich dann aus Versehen bei dir anrufe und dich zwangsoute. Das ist ein Wissen, was speziell ist, was halt bei einer hyperfunktionellen Dysphonie unwichtig ist, tatsächlich. Harald bei mir in der Stimmtherapie und in seinem Bankbetrieb, keine Ahnung.
Gerade sind ja Zeiten, in denen rechte Strömungen weltweit wieder salonfähig werden oder es sogar vielleicht so sind. Von Trump über Orban bis zur AfD. Die bloße Existenz queerer und trans Menschen wird ja politisch angegriffen oder so verneint. Wir haben es jüngst in Großbritannien erlebt, ein Urteil, was mich total schockiert hat. Ja, wie verändert das deine Arbeit oder die Arbeit jetzt in diesen Fortbildungen?
Das ist eine gute Frage. Meine Arbeit, meine direkte Arbeit verändert es insofern, dass mir wirklich viele meiner KlientInnen erzählen, dass sie Angst haben und mitleiden mit den Brüdern und Schwestern aus der Community in England, in den USA. Angst auch vor den Strömungen, die hier sind. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt direkt meine Arbeit beeinflusst, aber ich sag mal so, Angst ist ein Stressfaktor und Stressfaktoren sind auch nie gut für die Stimme. Ich finde generell, dass ich deutlich mehr CMD in der Therapie sehe, was ich gerade bei queeren Menschen auch darauf ein wenig zurückführen würde, als Mitursache, natürlich nicht als die einzige, aber Mitursache. Und du hast gefragt, was das in der Fortbildung verändert. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, gar nicht so viel, weil ich schon, ich sage schon seit vielen Jahren, wir sind noch lange, lange, lange nicht da, wo wir hin müssen, wo wir ankommen müssen. Und wir müssen noch einiges dafür tun. Und ich kämpfe da schon lange für mehr Gleichberechtigung und für mehr Rechte. Ich sehe sie halt gerade wieder zurückrudern und ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Strömungen nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil ich auch nicht verstehe, was meine Klientin irgendwem da draußen angetan hat. Lass dich existieren, lass nur sie existieren. Was ist dein Problem? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und was es wird, also guck dir England an, guck dir die USA an. Ich muss auch schon aufpassen, dass wir nicht die Tränen kommen. Es wird wirklich krass. Wir kommen hier in politische Situationen. Da sollten gerade wir in unserem Land besonders aufpassen und schauen, was da so passiert.
In dem Zusammenhang, was bedeutet die Aussage, Stimme ist politisch für dich persönlich in der jetzigen Situation?
Hey, du kannst Fragen stellen. Jetzt bin ich verfolgt. Damit man sich darauf vorbereiten kann. die Stimme erheben ist politisch. Kämpfe für deine Rechte. Wenn Trump sagt, du existierst nicht und wenn die UK sagen, du existierst nicht, zeige, dass du existierst. Hebe deine Stimme und wenn es nicht deine Stimme ist, sondern dein Körper, den du auf eine Demo bewegst, um dann dort lauthals deine Stimme erscheinen zu lassen. Das ist natürlich sehr politisch.
Und wenn wir dann in die Ausbildungsstätten schauen, in Universitäten, in Forschungseinrichtungen, dann kann ja da auch Macht eine Rolle spielen. Ne? Und Stimme zu nutzen, Sprache zu nutzen, hat ja auch was mit Macht oder auch Gewalt zu tun. Lisa Holtmeier war ja schon mehrmals zu Gast bei uns im Podcast, hat auch gerade ein Buch rausgebracht zur Wortmedizin und sie spricht da auch ganz klar von sprachlicher Gewalt, wenn man Sprache falsch nutzt oder eher gesagt manipulativ einsetzt. Und das kann natürlich auch in der Stimmarbeit passieren, dass wir Machtverhältnisse haben. Wenn jetzt so eine Stimmtherapeutin jetzt zuhört und sie möchte in dem Bereich gerne arbeiten, das tut sie vielleicht schon, und jetzt hört sie so diese großen Themen, die da draußen passieren, dann ist es ja schon wichtig, dass ich hier im kleinen Rahmen die Person, die mir gegenübersteht, respektvoll behandle und auch wertschätzend behandle. Was ist denn in diesem Punkt, Stimmarbeit kann auch mit Machtverhältnissen zusammenhängen, für dich eine Strategie, was eine Stimmtherapeutin machen kann, um eine gerechte Sprachsituation zu schaffen, um diese Person, die jetzt da ist, es kann ja auch eine Person mit einer anderen Identität, geschlechtlichen Identität, was auch immer, vor mir stehen. Was wäre so dein Impuls, was dir wichtig ist, worauf wir jetzt besonders achten sollten?
Michael, kannst du den Kern der Frage noch mal kurz zusammenfassen? Ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstanden habe.
Kein Problem. Also jetzt gerade in der Zeit geht es ja viel um Macht und auch um sprachliche Gewalt, die ja ausgeübt wird. Ne? Es werden Leute als nicht existent degradiert durch die klare Aussage. Und es ist ja jetzt besonders wichtig, dass wir in der Therapie einen Schutzraum, einen Safe Space ermöglichen. Worauf kann ich hier achten in der Kommunikation mit vor allem Transpersonen, damit dieser Schutzraum gegeben wird, gerade wenn draußen gerade alles am Kochen ist?
Gendern ist eine Form, die tatsächlich eine Möglichkeit wäre, einen Schutzraum zu bieten, beziehungsweise um zu zeigen, hey, ich gehe sensibel mit Sprache um. Und wenn ich schon sensibel mit Sprache umgehe, ist auch davon auszugehen, dass ich sensibel mit dir umgehen werde. Das ist schon mal eine Art der Kommunikation, um zu zeigen, hey, ich verstehe dich. Nach Pronomen zu fragen. Und ich finde ehrlicherweise nicht nur, wenn ich weiß, ich werde gleich eine queere Person treffen, sondern generell, was ist dabei zu sagen, hey, mein Name ist Thomas, meine Pronomen sind er, ihn. Was ist das Problem dabei? Es ist ja nicht, es ist ja nicht, es macht jetzt nicht die Unterhaltung irgendwie super länger, es ist ein kurzer Satz, der da eingeschoben wird. Und gut, in meinem Fall ist es vielleicht jetzt, du würdest mich als Mann lesen, denke ich mal, so mit Bart und so. Aber das kann halt nicht auf jede Person zutreffen. Ne? Das muss nicht auf jede, auch mit Bart und so muss es nicht zutreffen. Und dann ist es einfach gut, wenn die Person es eben kurz sagen kann und man es dann einfach hinnimmt und nicht blöd kommentiert oder sonst was. Beantwortet das deine Frage ein wenig?
Absolut, absolut.
Und
Ich
ich
gehe
finde,
da absolut d'accord.
Entschuldigung, ich muss noch was anfügen. Ich finde übrigens, falls jetzt irgendwer von den Zuhörenden denkt, oh mein Gott, gendern, wie furchtbar, und das ist sehr gut möglich, denn prozentual lehnen es halt einfach sehr viele Menschen ab, finde ich einfach nochmal wichtig zu wissen oder zu sagen, dass gendern nicht zwingend der Glottisschlag mit dem I und dem Gendersternchen sein muss. Ich kann auch neutral formulieren. Ja, ich muss nicht unbedingt die LehrerInnen sagen, ich kann auch die Lehrkraft sagen oder die Lehrkräfte. Ich kann es auch neutralisieren. Auch das ist eine Form des Genderns. Ich schreibe meine, ich, oder ich versuche, meine Artikel so gendersensibel und genderneutral wie möglich zu schreiben und lieb es immer ganz am Ende hinzuschreiben, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass das hier alles genderneutral war, was Sie gerade gelesen haben? Und Sie haben trotzdem alles verstanden, ne?
Brücken bauen. Es geht letztendlich um Brücken bauen. Etwas, was wir von Eva Marie in ein paar Podcast-Folgen zurück schon gehört haben, dass es wichtig ist, dass wir miteinander reden und nicht gegeneinander. Das ist ein ganz großes Thema. Und Kultur ist ja wandelbar, ne? Also wenn wir uns zurückschauen, war das Tragen eines Bartes ein Schönheitsideal für eine weibliche Person, eine cis-weibliche Person ich glaube, vor 115 Jahren im persischen Raum. Also da ist auch die Frage schon wieder, ist ein Bart ein männliches oder weibliches Erkennungsmerkmal wieder obsolet, weil Kultur einfach mal wandlungsfähig ist. Schauen wir uns die Venus von Willendorf an, die ist doch gar nicht mehr unser heutiges Schönheitsideal, würden wir überhaupt nicht weiblich vielleicht lesen. Und das ist so die Frage, was verstehen wir darunter? Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn da draußen so viel los ist.
Das Ding ist auch, Michael, weißt du, gerade beim Thema Geschlecht und Geschlechtsidentität können es viele Menschen nicht so gut nachvollziehen, weil es sie, wie gesagt, nicht betrifft. Aber wenn du auch mal einfach darüber nachdenkst, dass in anderen Kulturen ein Kopfnicken was anderes bedeutet als ja und ein Kopfschütteln was anderes bedeutet als nein, dann siehst du auch daran schon, hey, es ist eine von uns Menschen gemachte Kommunikationsform und wenn sie von uns Menschen gemacht ist, entwickelt sie sich mit uns Menschen auch immer weiter. Ich habe vor gestern oder vor 2 Tagen, ich war vor kurzem, ein Reel auf Instagram gesehen, wie die deutsche Sprache sich in den letzten, keine Ahnung, wie viel 100 oder 1000 Jahren entwickelt hat. Und du hörst dann immer so Stück für Stück, wie es immer näher ans Heute rankommt. Du verstehst kein Wort am Anfang. das hat nichts mit Deutsch zu tun, was die da, mit unserem heutigen Deutsch zu tun, was die da damals gesprochen haben. Also auch die Sprache wandelt sich und hat sich schon immer gewandelt. Meine Großeltern haben anders gesprochen als ich. Wenn ich...
Und die... Ja.
Sag du?
Und die Jugendlichen heute, die benutzen Worte, die habe ich in meinem Leben da noch nicht gehört und dann fühle ich mich alt.
Das passiert leider immer häufiger, aber genau das wollte ich sagen. Als ich jugendlich war, habe ich gesagt, geil. Und meine Großeltern, oh mein Gott, das kannst du nicht sagen. Weißt du, was das bedeutet? Es hatte für die eine komplett andere Bedeutung, als es für mich in der Jugend hatte.
Mhm.
Und heute ist das kein Wort mehr, was irgendwie groß Aufsehen erregt.
Das ist, ja. Es ist schon cringe, wenn man es benutzt.
Echt sass.
Ja, wirklich, wirklich. Worte können irrsinnig viel bewirken, aber auch Stimmklänge können das. Und du hast vorhin etwas angesprochen, auf was ich gerne nochmal zurückkommen würde, und zwar dysphorische Momente. Magst du nochmal erklären, was eine Dysphorie ist, und wie eine Therapeutin damit umgehen kann? Oder vielleicht auch eine Angehörige, die plötzlich so einen dysphorischen Moment bei einer Transperson erlebt.
Also ich kann dir gerne erklären, was Dysphorie bedeutet. Dysphorie ist im Endeffekt das Gegenteil von Euphorie. Das heißt also ein besonderes Unwohlsein, ein sehr starkes Unwohlsein, ein Missempfinden. Das kann auf die Stimme bezogen sein, das kann aber auf die Körperwahrnehmung bezogen sein. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Mensch als Cis-Mensch bin, um Tipps
Gute zu Antwort.
Wie Angehörige damit umgehen können. Ich glaube, das kann die dysphorische Person dir am besten selber sagen, was du in dem Augenblick tust. Ja?
Das heißt, es wäre dann immer wichtig zu fragen, was brauchst du jetzt? Ne? Was wäre das jetzt, was ich tun könnte, damit es dir besser geht?
Und vielleicht muss das auch gar nicht in jeder einzelnen Situation dann gefragt werden, sondern generell mal, hey, wenn ich merke, du hast einen dysphorischen Moment, wie kann ich handeln? Soll ich für dich übernehmen? Soll ich dich eher empowern, dass du das schaffst? Soll ich dich lieber rausziehen? Was soll ich tun? Das kannst du auch generell natürlich mit Menschen, die dir nahestehen, gerne auch ansprechen oder auch als Therapeutin oder als Therapeut mit deinen KlientInnen ansprechen. Aber ich glaube, ich kann dir keinen Ratschlag geben, sondern sie müssen innen selber machen.
Ja, du hast aber da schon einen ganz guten Tipp gegeben, wie wir damit besser umgehen können. Ja? Klientenzentriert letztendlich. Du hast viel mit Menschen gearbeitet, oder ich glaube, du arbeitest immer noch viel mit Menschen, die ihre stimmliche Heimat letztlich suchen. Gibt es so einen Moment, vielleicht gab es einen Schlüsselmoment, wo du sagtest, das war ein unheimlich bewegender Moment in meiner Arbeit mit Transpersonen, der mir bis heute noch sehr bewusst in Erinnerung bleibt? Oder vielleicht hast du einen von den vielen für uns?
Ich wollte gerade sagen, es gibt so viele, ehrlich gesagt. Aber was natürlich immer und immer wieder toll ist, ich habe irgendwann mal ein Interview von einer Klientin gelesen, wo ich wusste, es geht um mich. Ich weiß gar nicht, ob sie mich erwähnt hat mit dem Namen da drin, aber ich wusste halt, damit bin ich gemeint. Und wo sie gesagt hatte, dass ich im Endeffekt ihr Leben gerettet habe, dass sie nie gedacht hätte, dass sie mit ihrer Stimme irgendwann so frei und so selbstverständlich umgehen kann und konsequent weiblich gelesen werden kann und dass sie da so dankbar ist. Das ist natürlich was geht runter wie Öl. Oder ist erst jetzt, ich gebe gerade intern die LaCroux-Fortbildung bei meinem Arbeitgeber und da hat mir eine der Teilnehmerinnen gesagt, dass sie, weil sie mein Video auf YouTube gesehen hat, deswegen Logopädie studiert hat. Das hatte sie vorher gar nicht auf dem Schirm. Das hat mich sehr geschockt ein bisschen. Ein bisschen stolz gemacht, aber auch sehr geschockt, dass ich dann doch so viel Einfluss scheinbar irgendwie habe. Was einerseits schön ist, aber natürlich auch eine Verantwortung ist, die man trägt dann.
Das stimmt. Wahnsinn. Ich denke, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, gerade wie du, als Stimmexperte und vor allem als jemand, der sich sehr für eine Sache einsetzt, sehr glaubwürdig damit auch einfach ist. Ich finde das Wort authentisch immer schwierig, also glaubwürdig ist. dann bewirken wir ja natürlich auch was. Wir inspirieren Menschen. Und das sehe ich ja bei dir auch. Das sehe ich auch in der Art und Weise, oder höre ich, wie du die Fragen beantwortest. Na, du schaust da schon ein bisschen genauer drauf, dass das wirklich auch genauso ist, wie du das so vermitteln möchtest. Und das ist natürlich auch inspirierend für junge Menschen. Richtiger Impuls. Ich erlebe immer mehr Menschen, die sich in diese Bewegung begeben. Ich finde es ganz interessant, dass die Welt irgendwie verrückt spielt, aber immer mehr Logopädinnen sagen, sie möchten Transpersonen unterstützen. Sie möchten da Plattform öffnen. Und dann gibt es hier und da Fortbildung einmal von dir, aber natürlich auch noch andere Informationsveranstaltungen. Ich habe so das Gefühl, in der Logopädie-Welt ist das so voll der heiße Scheiß geworden, ne? Stimmtherapie mit. Also ich finde das total toll, weil ich erlebe das bei meiner Praxis. Es sind sehr, sehr viele Patientinnen, die versorgt werden wollen, müssen, dürfen. Aber es gibt gar nicht so viele Therapeutinnen. Und wenn, dann gibt es dann mal auch Therapeutinnen, die dann Atemübungen machen mit denen und Sachen, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, weil sie keinen Plan haben und dann dankbar sind, wenn sie zur Fortbildung kommen. Wie ist denn da dein Eindruck? Ist das jetzt gerade so auf so einer Welle oder ist das einfach so in meiner Bubble, erlebe ich das gerade einfach nur sehr viel?
Also ich finde schon mal cool, dass du sagst, das ist der heiße Scheiß in der Logopädie. Das war richtig mies. Es ist unter Lacroix, der heiße Scheiß in der Logopädie. Liebe ich sehr. Finde ich gut, sehr gut. Nein, ich glaube, oh Gott, jetzt verscherze ich mir wahrscheinlich mit vielen KollegInnen, aber ich glaube, wir haben alle ein kleines Helfersyndrom. Sonst wären wir, glaube ich, nicht in diesem Beruf. Gerade diejenigen, die schon ein bisschen länger in dem Beruf sind, wissen, wie viel wir früher in diesem Beruf verdient haben. Da hat sich Gott sei Dank ein bisschen was verändert. Reich wirst du noch immer nicht, aber zumindest kannst du jetzt mal deine Miete davon bezahlen. Das sah vor vielen Jahren noch ein bisschen anders aus. Also du musstest da schon mit Leidenschaft und mit Herz und Blut dabei sein und Menschen wirklich helfen wollen oder auch gern mit Menschen zusammenarbeiten, wenn du in diesem Job bist. Und ich glaube, gerade wegen der politischen Situation kommt das immer mehr in das Bewusstsein auch der Leute, dass diese Menschen auch wirklich existieren und Hilfe und Support und Allies, also Leute, die sie unterstützen und nach außen hin vertreten, brauchen. Ich höre auch immer ganz oft und kriege viele E-Mails, wo dann irgendwie gefragt wird, ja, können wir nicht mal nur eine Session machen? Ich bin ja hier auf dem Dorf, da kommt ja keine, die leben ja hier nicht. Doch. Ja, die gehen ja alle immer nur in die Großstädte. Ja, weil es auf dem Dorf kein Angebot gibt. Bitte mach das Angebot auf dem Dorf. Und selbst wenn dann da nur zwei Klientinnen sind, wenn danach das Dorf cool damit ist und alle ein bisschen darüber nachdenken, vielleicht gerade so Dörfer im ehemaligen Osten Deutschlands, wenn die dann so vielleicht auch ein bisschen anfangen, andere Farben zu mögen, um es mal so auszudrücken. Ich meine, da sind sehr viele, ne? Es gibt nicht nur die. Da sind sehr viele Farben in diesem Regenbogen. Dann ist schon viel geholfen für die gesamte Gesellschaft, ehrlich gesagt. Ja, politisch hier gerade.
Absolut. Was entgegnest du dann den Menschen, die jetzt vielleicht auch als Logopädinnen oder anderen, die sagen, das ist doch nur ein Modethema. Jetzt gehen wir mal in die Opposition, ne, der heiße Scheiß negativ betrachtet, sondern nur ein Modethema. Wie gehst du damit um, fachlich und persönlich?
Also ich habe jetzt mal ausgerechnet, ich bin seit 18 Jahren, glaube ich jetzt, oder seit 17 Jahren oder so als Logopäde. Langanhaltender Modetrend auf jeden Fall. Ne? Hält schon echt ziemlich lange an und wird immer besser, dieser Modetrend. Also immer trendiger anscheinend. Nee, das hat mit Mode überhaupt nichts zu tun. Es gab vor 150 Jahren auch kaum homosexuelle Menschen. Heute dürfen die heiraten und Kinder adoptieren. Das liegt halt einfach daran, dass Menschen sichtbarer werden, für ihre Rechte einstehen, die dann irgendwann haben. Und wenn dann Leute da kommen aus neuen Generationen, können die einfacher damit leben. Ich konnte nicht in meiner Jugend einen Jugendcrush einfach so haben. Es war bei mir auf dem Dorf und so nicht machbar. Es gab einen Schwulen bei uns im Dorf und über den wurden nur Witze gemacht. Nicht, wenn er dabei war, aber wenn er weg war. Das ist heute anders. Also mein Freund ist Lehrer, arbeitet im Augenblick nicht mehr in der Schule, sondern im Amt, aber der ist Lehrer. Und die haben mehrere Trans-SchülerInnen auf ihrer Schule gehabt. Sorry, das hätte es bei mir nicht gegeben. Ne? Und das nicht, weil Mode ist, sondern weil du halt existieren darfst mittlerweile. Und auch das Internet hat dazu beigetragen, dass Leute besser informiert wurden. Ich habe über die Bravo damals erfahren, was Homosexualität ist und dass ich da scheinbar reinfalle mit, dass ich das bin. Das ist heute durchs Internet und alles, Instagram, Social Media und Reddit und so weiter und so fort, ganz anders vernetzt. Und dadurch natürlich auch kommt da mehr auf. Auch, dass heterosexuelle Menschen nicht immer komplett hetero sind, sondern auch sich öffnen und sagen, hey, ich habe eigentlich schon seit vielen Jahren ein Verlangen auch nach dem anderen Geschlecht. Wir sind jetzt nicht mehr bei der Geschlechteridentität, sondern tatsächlich bei der sexuellen Orientierung. Aber das erlebe ich auch, dass auch Menschen aus meiner Vergangenheit, die immer stockhetero waren, experimentieren, weil es jetzt möglich ist und sie dann nicht mehr auf einmal die Außenseiter der Gesellschaft sind.
Es ist deutlich besser geworden. Ne? Wenn ich jetzt auch so zurückdenke, was ich zur Zeit meines Outings erlebt habe, es könnte noch ein bisschen besser werden. Ne? Also ich finde, es ist noch nicht so an dem Punkt angekommen, wo man sagen kann, oh, das ist zufriedenstellend.
Wann ist
Es
es
ist
denn?
immer noch, was ist für mich zufriedenstellend? Wenn es nicht mehr die Aufmerksamkeit bedarf, eine Norm zu sein. Na, also was ich immer sehr auffallend finde, ist, dass es bis heute noch ein großes Thema ist, wenn an einer Werbekampagne zwei Männer, zwei Frauen oder eine Transperson sich küssen oder so. Und dann höre ich immer das Argument, immer kriegen die eine Extrawurst, die können die doch zu Hause machen, es hat doch niemand was gegen die. Und dann denke ich immer so, ja, aber wenn wir dagegen aufwiegen, wie viele Menschen mit heterosexueller Orientierung hier Bilder bekommen, kann ich das nicht dann auch sagen? Zeigen die das denn? Ich denke, was für mich wichtig wäre, wäre Belonging. Ich halte nicht so viel von Inklusion, auch nicht bei Behinderung. Ich halte sehr viel von Belonging. Dass Menschen Teil der Gesellschaft sind, Punkt. Dass sie nicht diskriminiert werden, dass sie die gleichen Rechte haben, dass sie existieren dürfen, alle Vorteile eines Lebens in einer Demokratie haben dürfen, Zugang zu Bildung, zu Arbeit, zu Unverletzlichkeit, zu Unversehrtheit, zu gleicher medizinischer Versorgung, dass es ihnen zusteht, wie allen anderen Menschen auch, ganz gleich, welcher Herkunft, welcher Religion, welcher Identität, Orientierung. Who cares? Und das finde ich, da ist noch ein Stück weit hin, das erlebe ich so noch, dass da auch in unserem Land noch Dinge zu tun sind. Meine Auffassung.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, wir sind angekommen, wenn es kein Outing mehr bedarf.
Oh, das ist gut.
Wenn es in der Gesellschaft so angekommen ist, dass ein Kind sich entwickeln darf, wie es ist, sei es trans, sei es cis, sei es hetero, sei es bi, sei es agender, sei es alles, was es gibt auf diesem Planeten, dann sind wir angekommen. Und was mich immer so. Wenn du dann die Gegner hörst, die sagen dann ja gerne sowas wie, ja, musst du denn jetzt einem Kind die Sexualität aufzwängen? Nein, tut ihr, aber mir auch. Also ich musste immer Mutter, Vater, Kind spielen. Ich habe auch immer gefragt, warum können wir nicht Vater, Vater, Kind spielen? Ja, die können ja kein Kind haben. Ja, das war die Antwort, die ich bekommen habe. Nein, ihr könnt auch Vater, Vater, Kind spielen. Das ist in Ordnung. Niemand wird sich deswegen auf einmal anders entwickeln, als es von Geburt an vorgesehen war. Ich wurde so viel mit heterosexueller Literatur, heterosexuellen Bildern, heterosexuellen Märchen. Ich kenne kein Märchen, in dem ein Prinz einen Prinz rettet. Und trotzdem bin ich schwul. Das hat alles nichts geholfen. Ja? Genauso wenig wird es irgendwen trans machen oder schwul machen, wenn ich in einem Kindergarten erzähle, hey, das ist Papa und Mama, das ist cool. Da ist aber auch Papa und Papa ist auch cool. Mama und Mama auch cool. Und hey, guck mal, die Mama war vielleicht früher mal, hast du vielleicht früher mal als den Papa wahrgenommen, war es aber nie, ist eigentlich die Mama. Heißt ja nicht, oh Gott, meine Mama und meine ganze Familie wird mich und überhaupt, und ich meine, selbst wenn es wäre nicht schlimm. Aber verstehst du, was ich meine? Also wenn wir da angekommen sind, dass. Wenn wir alle ein bisschen mehr wie Steffis Kind sind, Steffis Kind hat mal gesagt, Steffi hat mal gesagt, bla bla bla, der und der heiratet. Und daraufhin hat das Kind gefragt, ganz selbstverständlich, und heiratet der einen Mann oder eine Frau? Fand ich mega.
Mhm.
Weil, weißt du ja nicht, und ist doch eine berechtigte Frage. Und, ja, und wenn man mir sagt, oder wenn die Oma immer wieder ankommt und sagt, Junge, hast du denn noch immer keine Freundin? Bringst du noch immer keine Freundin mit nach Hause? Dass daraus ein, bringst du noch immer keine Freundin oder einen Freund mit nach Hause wird. Keine Angst haben, musst du sagen, doch, sitzt da hinten und ist mein bester Freund angeblich.
Das ist ja richtig schöne Zielgerade jetzt, Thomas. Wir sind nämlich schon fast eine Stunde am Schnacken.
Echt? Oh, fuck.
Ja. Ah, alles fein, alles fein. Ich mag immer gerne so Abschlussstatements. Und du weißt ja gerade auch so kreativ hier zwischen uns läuft. Wenn du eine staatlich finanzierte Kampagne gestalten dürftest, was wäre deine Kernbotschaft? Vielleicht über Stimme, vielleicht über Würde. Who knows? Staatlich geförderte Kampagne, sagen wir mal, ein großes Budget ist vorhanden und du kannst schalten und walten, was du willst. Was würdest du tun?
Du musst wirklich deine Fragen mal vorab schicken.
ich sag's dir nur, ich schreibe die parallel.
Ich habe direkt eine Sache im Kopf, aber da gehört natürlich noch viel, viel mehr zu. Da gehören Infoveranstaltungen und so weiter zu. Aber Leute aus meinem Jahrgang kennen noch die Kampagne Keine Macht den Drogen. Da war ganz Deutschland mit plakatiert. Ich glaube, meine Kampagne wäre, habt euch alle lieb. So salopp und so dumm es klingt, aber liebe deinen Nächsten. Ich will jetzt gar nicht christlich werden irgendwie, weil ich überhaupt nicht gläubig bin, aber liebe deinen Nächsten. Das ist schon richtig. Und schätze deinen Nächsten, respektiere, habt euch lieb.
Vielen Dank. Danke, dass du hier warst, lieber Thomas. Es hat mir sehr viel Freude gebracht. Ich hoffe, dir auch. Ja, trotz der gemeinen Fragen zwischendurch. Mensch, vielen, vielen Dank. Und auch danke dir und euch, dass ihr zugehört habt bei unserem heutigen Podcast. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Stimme ist mehr als Klang. Sie ist Ausdruck Identität. Und für Transmenschen ist die eigene Stimme nicht nur ein Werkzeug, sondern wie für uns alle ein Menschenrecht. In einer Welt, in der Stimmen normiert, bewertet und manchmal auch zum Schweigen gebracht werden, braucht es Räume, in denen Stimmen sich entfalten dürfen. Jenseits von binären Vorstellungen, jenseits von medizinischer Bürokratie, jenseits auch von Angst. Vielen Dank, Thomas, für deine Arbeit mit der LaCroux Stimmarbeit. Wir brauchen mehr davon. Deswegen genau hören wir endlich den Menschen zu und hin. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Stimmkonter-Podcast. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Viel Spaß beim Unterrichten, Therapieren und Arbeiten.